Ja, hallo und herzlich willkommen zum Unkult-Podcast, dem subversiven Talk über Popkultur und Kulturkritik. Ich bin der Freddy und bei mir ist der liebe André.
Guten Tag, schön euch wieder begrüßen zu können in der Runde. Und es ist der 30.11.2019. Ich glaube, es ist eine ganz schön gute Weile her, dass wir das letzte Mal das hier gemacht haben. Ich glaube, bestimmt schon.
Das dürfte einige Monate her sein, vielleicht sogar ein Jahr, glaube ich.
Ich glaube auch.
Also für alle, die uns noch nicht kennen, uns gab es schon mal in diesem Format auch. Allerdings gibt es jetzt so ein paar kleine Änderungen. Die Folgen sind auch ein bisschen anders strukturiert und auch etwas kürzer wahrscheinlich, als es gewohnt wart, wenn ihr uns schon kanntet. Wenn nicht, dann habt ihr mit kein Problem. Jetzt im Einstieg, bei uns ist eigentlich alles Thema, was irgendwie als Phänomen in der Popkultur oder in der Kunst stattfinden kann. Dabei geht es allerdings, also unser Augenmerk liegt immer auf einem kritischen Aspekt, beziehungsweise auf einem kulturkritischen Aspekt. Wir möchten also nicht einfach nur euch erzählen, was es so gibt, sondern auch, wie kann man damit arbeiten, was kann man da rausziehen, was kann man damit machen. Und für die erste Folge haben wir uns ein Thema ausgesucht, das gibt es auch in Podcast-Form, wurde das schon häufiger behandelt, sagen wir mal so, aber wir möchten halt ganz bestimmte Punkte nochmal hervorheben. Und zwar geht es um Lovecraft, den Autor H.P. Lovecraft, Howard Phillips mit vollem Namen, und seinem kosmischen Horror oder seinem Lovecraftschen Horror, wenn man so will. Und ich würde jetzt erstmal an den André weitergeben, der erstmal so ein paar kleine Kerndaten oder ein paar Eckdaten zu Lovecraft hat.
Ja, genau. Bearbeiten wir das Feld mal von vorne. Howard Phillips Lovecraft ist geboren 1890 in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island. Er war dadurch, dass Frederik gerade schon beschrieben hat, dass dieses Thema halt schon sehr oft in Podcasts oder in jeglicher Art und Weise behandelt worden ist, ein einflussreicher Horrorautor des 20. Jahrhunderts. Aber zu Lebzeiten war er halt fast gänzlich unbekannt, was natürlich viele Großmeister ihrer Art irgendwie quasi durchmachen mussten, sei es immer Musik, Film oder gerade in der literarischen. Er war ein ziemlich isolierter Typ, er war ein sehr, sehr verschrobener Typ, was natürlich auch dadurch geführt hat, dass er solche Geschichten erfunden hat oder geschrieben hat. Isoliertes Leben hat er geführt, wie gesagt, auch ein sehr kurzes Leben, er ist nicht alt geworden. Und seine Geschichten wurden quasi nur über Amateur- oder Sci-Fi-Magazines quasi veröffentlicht. Was halt natürlich auch wieder ein zusätzliches Wunder ist, dass er überhaupt irgendwie erfolgreich geworden ist, beziehungsweise bekannt wurde, auch nach seinem Tod, weil man muss sich vorstellen, früher in der Zeit wurde quasi alles in diese Magazine gepackt, was irgendwie auszudrucken ging wohl, und dadurch sind natürlich viele Sachen natürlich total totaler Schund gewesen oder makabrer Schund gewesen, und es war ein endloser Strom, und dass sich dadurch halt quasi Lovecraft so ein bisschen hervorgetan hat, hat natürlich auch wieder ist ja natürlich ein großes Beispiel, ein gutes Beispiel dafür, was für ein guter Literat er war und wie gut seine Geschichten waren. Auch zu dem Zeitpunkt schon.
Genau. Für alle, die sich das nicht vorstellen können, also diese Weird Magazines oder Weird Fiction Magazines, auch Pulp Magazines genannt, woher kennt man die? Vielleicht, wenn man jetzt nochmal so einen Zeitungsladen betritt heutzutage, manchmal gibt es ja so Horrormagazine mit so Geschichten von Leuten, die eigentlich keiner wirklich kennt, sehr generisch häufig auch gehalten. Da geht es dann irgendwie um ewige Geister-Stories, jetzt nicht besonders originell. Das ist häufig halt so, geht stark in die Richtung von dem, was Lovecraft halt oder wo Lovecraft damals publiziert hat. Er selbst oder sein Werk, dass sein Werk wirklich selbst publiziert wurde in Buchform, ist nur einmal passiert zu seinen Lebzeiten, und zwar das war Schatten über Innsmouth. Ein Werk, das wir später nochmal als Beispiel heranziehen werden, wenn es um sein Weltbild geht und auch so ein bisschen darum, wie er Geschichten aufbaut. Ja, was steht als nächstes auf der...
Wir haben jetzt quasi so ein bisschen mal die Person euch vorgestellt, wer die jetzt noch nicht kannte, genauso wie quasi das Leben, das er geführt hat. Es ist eigentlich quasi gar nicht so erzählenswert, weil es halt nur mal irgendwie da, also quasi, es war ja wirklich nur ein sich hinter Bücher und Wälzern versteckendes Leben.
wo er quasi, ich meine, er hat ja in dem Haus seiner Eltern gewohnt und ist auch in dem Haus seiner Eltern gestorben, meine ich. Also es hat quasi,
glaube ich... Er war zwischendurch verheiratet mal, genau. Ist dann in New York gewesen, hat aber auch da, wie gesagt, als Schriftsteller nichts reißen können, genau. Also in Armut mehr oder weniger wieder versunken und ist dann aus Brooklyn zurück in seine Heimat und hat dann das Haus seiner Mutter und Tante, glaube ich, übernommen. Also ich weiß gar nicht, wem das Haus ursprünglich gehörte, aber es war, also der Vater ist relativ früh verstorben während der Kindheit. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, eine Geschlechtskrankheit oder sowas. Also es war, glaube ich, ein Handelsvertreter, wenn ich mich recht erinnere, der, soweit man weiß, und der dann bei seiner Tante, seiner Mutter aufgewachsen. Und dass er im Prinzip nur von zwei erwachsenen Frauen großgezogen wurde, hat vermutlich dann auch sehr viel Einfluss darauf gehabt, dass er halt sehr behütet und auch mit wenig Kontakt zur Außenwelt groß geworden ist. Und wahrscheinlich, weil die Mutter auch, also das ist jetzt Vermutung, Angst hatte, weil sie ja den Mann verloren hatte und den Sohn dann besonders geachtet hatte. Und das ist ganz interessant, weil sein schriftstellerisches Dasein äußert sich auch darin, dass er sehr viele Briefe geschrieben hat, was wahrscheinlich auch durch seine Isolation zu erklären ist in gewissem Maße. Und viele seiner Brieffreunde waren im späteren Verlauf auch selber Autoren, die relativ bekannt waren oder im Nachhinein auch noch bekannter geworden sind. Ne?
Ja, 47 Jahre ist der Gute geworden. Das heißt natürlich auf jeden Fall ein kurzes Leben. Und ja, wie gesagt, 47 Jahre alt zu werden und etwas zu erfinden, was wir jetzt den Lovecraft-Horror, also den Lovecraftian Horror nennen, spricht ja für sich, dass diese Person einfach nur etwas Großes hinterlassen hat für uns als Horrorfans und halt auch für generell für viele Personen, die in dieser Form und Art und Weise halt weiterarbeiten wollten, beziehungsweise etwas weiter erschaffen wollten im Sinne von Lovecraft oder halt im wenigeren Sinne von Lovecraft. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Dem, ne? Der Lovecraft-Horror. Fangen wir mal an, beziehungsweise beschreiben wir den mal. Also der Lovecraft-Horror hat halt so, beziehungsweise der kosmische Horror, wir sprechen ja über den kosmischen Horror, hat halt neben diesen typischen Horrorelementen, die wir halt kennen als Gore, also halt Gewalt und Blut bestehend, dem Schock und halt dem jetzt wichtigeren Punkt, sag ich jetzt mal, für diese Beschreibung des kosmischen Horrors, diese allgemeine Angst von Unbekannten. Und wenn ich halt über Unbekannt spreche und kosmisch halt zusammenfüge, ist es halt auch wieder wichtig zu wissen, in welcher Zeit quasi Lovecraft gelebt hat und in welcher Zeit halt quasi auch Lovecraft die Geschichten geschrieben hat. Und da kann Freddy uns auch wahrscheinlich wieder gut was zu erzählen.
Ja, also in der Zeit, wo er groß geworden ist, beziehungsweise als er so junger Erwachsener war, das war natürlich so die große Zeit auch der wissenschaftlichen Durchbrüche, gerade auch in der Physik. Und das führte natürlich auch dazu, dass sich so ein religiös geprägtes Weltbild auch bei vielen westlichen Sphären eher zurückgedrängt sah. Und auch Lovecraft war jemand, der halt ein großer Fan der Naturwissenschaften war und sein Weltbild war sehr deterministisch und scientistisch geprägt. Also er hatte eigentlich den Eindruck, dass man alles, was es gibt, mehr oder weniger früher oder später erklären kann mit der Naturwissenschaft. Und davon ausgehend hat sich natürlich bei ihm auch so eine Art, so ein pessimistischer Nihilismus eingestellt, der auch in seinem kosmischen Horror sich niederschlägt. Die Grundzüge des kosmischen Horrors, wenn man das mal kurz nochmal erläutern kann, es geht halt, also motivisch geht es halt oft darum, dass Personen im Alltag ganz normal ihren Geschäften nachgehen, plötzlich in Berührung durch Artefakte oder Geschehnisse, plötzlich mit irgendwelchen Dingen in Berührung kommen, die dazu gar nicht passen, also die irgendwie bedrohlich wirken, mysteriös, merkwürdig, obskur. Und im nächsten Punkt setzt das dann häufig Nachforschung der Protagonisten in Gang und es endet dann nicht selten mit Wahnsinn, Tod oder Selbstmord, je nachdem. Und da geht es halt immer so ein bisschen darum, dass die Figuren eigentlich, obwohl sie Protagonisten sind, eigentlich gar nicht so viel zu melden haben in den Geschichten selber, weil diese Mächte von außen, also es geht hier häufig um, also deswegen kosmischer Horror, es geht um interdimensionale oder außerirdische Wesen, die entweder schon sehr lange auf der Erde hausen, die aber unentdeckt irgendwie unter der Erde schlummern oder auf Planeten am Rande unseres Sonnensystems lauern, dass die zurückkehren zu einem bestimmten Zeitpunkt oder die Person eine Ahnung davon bekommt, dass diese Figuren oder diese Kreaturen zurückkehren werden und die Menschheit unterjochen. Und ja, allein schon diese entweder das Antlitz dieser Wesen oder diese Gewissheit, dass die Menschheit halt ja dem Untergang geweiht ist, führt dann häufig dazu, dass diese Personen halt wahnsinnig werden oder ja,
genau,
durchdrehen.
Und was Lovecraft ja auch gerne gemacht hat, ist, natürlich beschreibt er im weitesten Form das, was du gerade sagtest, Frederik,
ja.
Aber auf eine andere Art und Weise hat er auch öfters Geschichten geschrieben, beziehungsweise halt auch die Storys sind halt auch so auszulegen, dass die Protagonisten halt selber schon die Überzeugung haben, dass sie quasi wahnsinnig sind, beziehungsweise dass sie gerade nicht die Realität leben oder das nicht in der Realität passiert. Was halt Lovecraft so gerne schön auslässt, beziehungsweise auch den Leser an sich halt quasi es einfach hinlegt und sagt, du kannst quasi beides glauben, also du kannst halt in beide Richtungen gehen, du kannst halt, wenn du eine Kurzgeschichte von ihm gelesen hast, kannst du selber entscheiden, beziehungsweise sehen oder verstehen, was halt er gemeint hat, beziehungsweise in welche Richtung es geht, ob es jetzt wirklich die Realität war, die halt der Protagonist erzählt oder der Erzähler erzählt hat, oder ob es halt wirklich quasi einfach nur aus einer wahnsinnigen Art von dem Protagonisten entstanden ist. Das ist halt auch wieder ein interessanter Punkt. Und ein anderer interessanter Punkt ist für diesen kosmischen Horror, also dass er einfach so dieses, was du gerade auch schon gesagt hast, Freddy,
mhm.
diese Winzigkeit eines Menschen im Verhältnis zur gewaltigen Größe des Universums und all seinen Mechanismen, das hat halt auch Lovecraft ja auch so inspiriert. Und das passt ja auch wieder, kommen wir wieder zurück zu diesem, zu der Zeit, in der Lovecraft gelebt hat, wo dieses, die Wissenschaften hat riesengroße Sprünge gemacht, die Technik hat riesengroße Sprünge gemacht, dass man immer dachte, man kann alles erklären, aber gerade in so einer Zeit geht es dann halt weiter und Lovecraft geht halt weiter und quasi behandelt so das Thema mit ja unbekannten Kreaturen, die halt vielleicht unsere Geschicke lenken oder die Welt halt irgendwie in der Mangel haben. Wie gesagt, da schließt sich der Kreis wieder,
ja,
mit dem, was du gerade gesagt hast. Auch interessant ist, finde ich, dass man unterscheiden muss, weil Lovecraft halt da quasi alles in den Zweifel stellt, was seine Geschichten angeht. Also es ist halt immer nie die Geschichte, ja, Cthulhu ist jetzt da, Cthulhu vernichtet die Welt, sondern es ist immer so ein kleiner letzter Zweifel drin in den Geschichten, ob das jetzt wirklich so war. Natürlich selbst beim Erscheinen von Cthulhu in, ich kann es nie aussprechen, du kannst es aussprechen, Relay. Es ist lediglich ja quasi eine Szene aus einem Tagebuch. Es ist halt nie so ein reales Ereignis. Und das ist halt so ein bisschen so die Kernaussage in den meisten Geschichten von Lovecraft. Und er ist halt einen anderen Namen zu nennen, August Deleuze entwickelte quasi so diesen abgeschlossenen Cthulhu-Mythos, dass quasi auch diese Götter, Wesen und Kreaturen halt so eine feste Hierarchie haben.
Mhm.
Und das ist halt, glaube ich, das auch nochmal zum Beispiel anzuführen.
Genau, ich weiß gar nicht, ob wir es vorher erwähnt hatten, aber Cthulhu, wenn wir von dem reden, das ist halt eines von diesen Wesen, von diesen gottähnlichen, übermächtigen Wesen, das dann irgendwo in der Tiefsee schlummert und es gibt diese Geschichte, dass es dann erwacht und so bestimmte, also so ein Schiff, was zufällig mehr oder weniger in der Gegend ist, kriegt das dann mit und die werden alle verrückt. Genau, und wie du schon erwähnt hattest, Derleth hat das dann erst im Nachhinein eigentlich als Teil seines Werks als Cthulhu-Mythos sozusagen zusammengeführt und daraus so einen Kanon gemacht. Er selber hat gar nicht so einen Wert darauf gelegt, die Sachen abzugrenzen voneinander. Das äußert sich auch darin, dass heutzutage wird das sein Werk eigentlich in drei Punkte unterschieden. Also einmal diese klassischen Schauergeschichten, die gerade zum Anfang, wo er noch von Poe sehr beeinflusst war, geschrieben hat. Da gibt es diesen sogenannten Cthulhu-Mythos, der dann von Derleth weiterentwickelt wurde, auch von anderen Autoren. Und dann gibt es noch diesen Traumlandzyklus, wobei darin entscheidend ist, dass teilweise Figuren oder Wesen, die in einem Traumlandzyklus auftauchen, also das ist eher, also es ist weniger Horror, das ist mehr so ein Fantasy-Ding, so Richtung Narnia geht das fast eher. Aber das Interessante ist, dass es da Überschneidungen gibt. Also es gibt da sogar Kreaturen oder Orte, die kommen auch in einem Cthulhu-Mythos vor, was einfach daran liegt, dass Lovecraft das für sich gar nicht so auseinandergerechnet hat. Also für ihn war das alles irgendwie so ein Ding.
Ja.
Und
ja, für Lovecraft war ja
auch nicht so wichtig, sich da abzugrenzen.
Genau.
Jetzt, ne, in dem Sinne.
Das Schöne ist, wir haben jetzt zum Beispiel auch, Frederik hat eine ganz coole Sammlung an Lovecraft-Geschichten und halt unter anderem auch an einer Illustration eines Comiczeichners. Das heißt, das Buch vom Jenseits und anderen Erzählungen. Und das ist von illustriert von Eric Creek und die Zeichnungen sind da ganz cool drin. Und was halt Lovecraft, und das möchte ich halt gerade dazu fügen, was du gerade gesagt hast, immer wieder ja gemacht, ist ja immer, die Figuren sehen ja immer ähnlich aus, beziehungsweise selbst wenn man sich das durchliest, habe ich immer das Gefühl, dass ich immer eine ähnliche Figur sehe. Das tust du wahrscheinlich auch. Ja. Diese Tentakel, dieses meistens irgendwie modern stinkende, also es geht ja quasi nicht immer vom Ursprung des Menschen, wir kommen ja aus dem Wasser quasi, also wir haben es ja hochgekrochen. Das ist das Urzeitliche. Das ist das Urzeitliche. Das ist halt quasi diese Vermischung zwischen Urzeitlichem und diesem Interkontinentalen, beziehungsweise halt dem Kosmischen, ist ja so das Kernthema von Lovecraft, was halt quasi, das ist ja der Ursprung einer jeden Story und einer Figur quasi Lovecraft beschreibt. Und deswegen finde ich das immer ganz interessant, dass Figuren halt immer irgendwie, egal in welcher Geschichte, irgendwie in meinem Kopf direkt so aussehen wie in einer anderen Story von Lovecraft. Was aber nicht schlimm ist, weil es halt quasi so das Markenzeichen von dem ist. Man erkennt halt direkt so, das ist eine Lovecraft-Story. Das ist eine Beschreibung eines Gewesens.
Das Interessante ist, ich weiß gar nicht, wo das nun herrührt, dass man sich dann auch, wenn es nicht, es gibt ja auch Geschichten, da wird halt gar nicht explizit am Ende erwähnt, wie das Wesen nun aussieht. Aber man hat dann immer so ein Bild vom Kopf, oder im Kopf, im Kopf nicht. Ich bin mir selber nicht sicher, woran das liegt, ob es jetzt wirklich so ist. Und gerade, dass das durch eine bestimmte Rezeptionsweise von ihm auch befördert wird, dass dadurch, dass Sachen immer so dargestellt werden, auch wenn es zum Beispiel Illustrationen sind von anderen Künstlern, dass man sich, das hat sich so ein bisschen eingeprägt, denke ich mal. Ne? Also was ich noch kurz erwähnen wollte, ist, dass das Vorbild im Prinzip für diese Idee, dass außerirdische Wesenheiten oder so interdimensionale Wesen irgendwie so im Hintergrund sitzen und die Fäden ziehen, stammt gar nicht von ihm. Das hat er übernommen von Ambrose Bierce. Der hat die Figur des Hastur erfunden. Die kommt mit demselben Namen auch bei Lovecraft später nochmal so vor. Allerdings hatte diese Figur bei Bierce noch nicht diese Rolle, sondern erst bei Robert Wee Chambers. Der hat das Buch, beziehungsweise es war ein Teil eines Theaterstücks eigentlich, The King in Yellow, also der König in Gelb, und womit hast du gemeint ist, diese Figur oder dieses Wesen. Und das ist so ein bisschen der Prototyp eigentlich von allen anderen Wesen, darunter auch Cthulhu und allen, die er dann später, also die Lovecraft später entwickelt hat. Wobei es bei Lovecraft nicht immer so ist, dass es, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass es immer so über, so gottähnliche Wesen sind. Es gibt ja auch so Geschichten, da gibt es Ghule, die im Untergrund leben beispielsweise. Genau, ja. Oder diese bei Schatten über Innsmouth, wenn wir dann gleich dazu kommen, da sind es so tiefe Wesen. Das sind jetzt auch nicht unbedingt, das sind keine Götterwesen, sondern nur sowas wie meeresbewohnende, froschähnliche Tiere.
Ja, und auch typisch horrormäßig aus Katakomben kriechende oder aus Särgen kriechende Urwesen oder Unwesen sind ja auch von Lovecraft beschrieben. Aber trotzdem hat man immer dieses Gefühl, das sieht aber irgendwie so aus wie etwas, was aus dem Tiefen des Wassers kommt. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen das Lovecraft-Ding. Genau, die Meer-Assoziation ist immer irgendwie noch da. Das stimmt. Was ich noch wichtig finde zu Lovecraft-Horror, ist halt irgendwie, wir reden halt bei Horror, reden wir immer über gut oder böse. Das muss man ein bisschen eingrenzen, finde ich, bei Lovecraft. Und das ist halt auch irgendwie ganz wichtig. Es gibt halt die Wahrnehmung der Figuren, beziehungsweise der Ungeheuer quasi, in Anführungsstrichen, die Lovecraft beschreibt, haben halt diese Moral gar nicht. Die wissen gar nicht, ob es gut oder böse ist, weil die quasi nicht im menschlichen Sinne handeln. Und das ist halt, finde ich, ganz interessant. Und das finde ich auch wieder total cool an Lovecraft, dass er quasi nicht so dieses typische... und das ist halt auch wieder das, was ich halt so sehe. Dieser kosmische Horror ist ja dadurch, dass wir gar nicht wissen, was für Kreaturen sind das, was wollen die eigentlich von uns, sondern denen ist uns egal, wahrscheinlich, oder beziehungsweise das schreibt Lovecraft oftmals, finde ich. Die sind halt auf dieser Erde, weil die halt schon vor uns da waren, beziehungsweise leben unter uns, unabhängig von uns, und haben halt nicht gar kein Interesse, irgendwie uns halt irgendwie, wenn wollen sie uns beeinflussen, aber nicht in diesem Gut und Böse, sondern einfach dieses einnehmende Ding. Genau. Und das finde ich halt auch ganz interessant. Das habe ich auch schon öfters gelesen, auch in Beschreibungen zu Lovecrafts Horror oder zu dem kosmischen Horror, den Lovecraft halt erfunden hat oder geprägt hat, dass das halt auch mal ein Kernpunkt ist. Und den sollte man auf jeden Fall nicht vergessen.
Genau, man kann das so sagen, glaube ich, so in dem Spiel dieser gottähnlichen Wesen ist die Menschheit eigentlich immer nur so ein Kollateralschaden. Also wenn da was kaputt geht, dann ist es, eigentlich werden die Menschen gar nicht weiter beachtet.
Ja. Das ist, die sind auch so klein. Ich sag mal, wenn man jetzt wirklich wieder zurück zu diesen Größen geht, die Lovecraft beschreibt, die sind ja so, das sind ja solche Größen, die sich kein menschliches Verständnis halt, kein menschliches Verständnis kann so eine Größe, Kreatur. Ich sag mal, Cthulhu ist ja schon unbeschreiblich groß. Der sitzt ja auf so einem Thron unter diesem, also bei der Beschreibung von, also von der von dem Call of Cthulhu, glaube ich, ja. Ist in der Story, der ja quasi in so einem unter in so einer Unterwelt lebt und oder sitzt und schläft, glaube ich, und dann halt
versunkene Stadt, in der er
ja genau diese und diese versunkene Stadt so ja ist ja irgendwie so, das sind ja irgendwelche Dimensionen, die in dem Buch schon sich so lasen, als wenn das so total unbeschreiblich wäre. Und wenn man jetzt weitergeht in den Lovecraftian kosmischen Teil so, dann kriegt man ja noch mit, dass Cthulhu ja quasi irgendwie einen, glaube ich, einen Sohn ist von so einer riesen Kosmoskrake oder sowas. Ich glaube, irgendwie sowas, wenn ich mich nicht ganz vertue, war das mal, glaube ich, so ein bisschen so die Story, beziehungsweise Cthulhu ist gar nicht so die größte Figur in dem Lovecraft-Horror.
Eigentlich nicht die mächtigste.
Genau,
es gibt
genau.
Dann den Azathoth und diese ganzen anderen.
Genau,
und
das sind, glaube ich, alles Kinder zusammen oder sind halt auf jeden Fall zumindest irgendwie entfernte Verwandte oder sowas. Ich möchte jetzt gar nicht so viel zu erzählen.
Es gibt ja sehr, sehr viele, wir können das jetzt auch gar nicht ausführen, was es da alles gibt, genau. Aber das kann man auch bei Wikipedia super nachlesen. Ja. Das Ding ist auch, dass halt diese Hierarchie zwischen diesen Wesen auch erst dann vom Dörr eigentlich
genau.
Oder die hat Lovecraft eigentlich.
Ich glaube, das ist auch nach
hat ihn auch nicht interessiert weiter, also zu sagen, jetzt der ist mächtiger als der oder so. Oder diese Verwandtschaftsverhältnisse, die sind auch erst zustande gekommen, dass Dörlef dann Geschichten geschrieben hat, in denen das so klar wurde.
Ja. Auf jeden Fall, um abzuschließen, damit wir zum Weltbild kommen eigentlich, ist nochmal für mich so, dass diese unglaubliche Größe und diese Eigenheiten von den Kreaturen für das menschliche Verständnis halt gar nicht vorstellbar ist. Und so halt diese Feindseligkeit jener Wesen eigentlich darauf zurückzuführen ist, dass sie halt einfach so groß sind, dass sie die Menschen gar nicht so richtig beachten als irgendwie Feind oder sonst wie. Und das ist halt,
wenn wir wirklich Ameisen latschen.
Genau, das beschreibt Lovecraft so ein bisschen, dass wir für die wie Ameisen sind. Und deswegen gibt es halt dieses Gut und Böse, gibt es halt schon beschreiblich, wie du das gerade sagtest, mit diesen Figuren, die halt nicht dieses typische Cthulhu-mäßige haben, aber nichtsdestotrotz ist trotzdem irgendwie immer so eine höhere ein höherer Sinn dahinter, beziehungsweise auch kein Sinn, wenn quasi der Protagonist ja selber weiß, okay, das ist ja gar nicht Realität gerade, das habe ich mir selber gerade ausgedacht in meiner Wahnvorstellung oder halt nicht, das wissen wir halt.
Genau, das ist auch für den ganz klar, ob jetzt ein zuverlässiger, unzuverlässiger Zähler ist, so in dem Sinne, ne?
Ja.
Ja, genau, und der interessant ist halt auch, also wenn wir nochmal zurückkommen auf diesen Ursprung, so dieses scientistische Weltbild, auf dem das alles aufbaut, also dass die Menschen wirklich durch die Menschheit immer tiefer in die Geheimnisse so der Natur vordringt und dadurch plötzlich Sachen entdeckt, die sie eigentlich hätte besser nicht entdecken sollen. Und das Interessante ist, es geht auch deswegen, also vermutlich geht es, so wird das häufig rezipiert, es deswegen häufig um Wesen, die im Meer oder im Weltall wohnen, weil das halt so zwei Gebiete sind, die ja heute noch nicht, also die ja heute
passiert
noch die größten Mysterien sind.
Und so, ne? Deswegen glaube ich auch, Lovecraft auch weiterhin interessant bleibt von der Story. Und
es ist noch nicht, es ist
noch aktuell in der Popkultur, ne? Ja.
Man kann es halt, genau, da muss man auch nochmal drauf eingehen, es ist halt jetzt niemand, der nur von anderen Schriftstellern aufgenommen wurde, sondern, also selbst wenn man sowas wie Stranger Things guckt, da ist ja eindeutig der Lovecraft-Einschlag.
Auf jeden
also
Fall.
Ist ja diese ganze Geschichte mit dieser Welt, dieser umgedrehten Welt und so weiter, ne, die ist ja, das ist ja alles irgendwie Lovecraft in dem Sinne. Und ja, es gibt ja wirklich, es gibt ja ganze Musik-Subgenres, die aufbauen auf Lovecraft und Filme, sehr viele Filme, die das aufnehmen. Also selbst sowas wie Alien wäre, glaube ich, nicht denkbar, wenn man, also Alien, das Wesen aus einer anderen Welt, der Film, wäre nicht denkbar, wenn es Lovecraft in der Sinne nicht gegeben hätte.
Auf jeden Fall, da könnte man
diese Geschichten geschrieben hat, die er geschrieben hat.
Ne? Da könnte man auf jeden Fall unzählige Beispiele jetzt noch nennen, aber das sind auf jeden Fall gute.
Genau, also er wird auch häufig so als einer der ersten Protagonisten halt des modernen Horrorliteratur genannt, halt zu diesem Übergang von diesem klassischen, diesem Gothic Horror, diesen Genre-Geschichten, die man so von Poe kennt beispielsweise. Obwohl er am Anfang halt auch solche Geschichten geschrieben hat, aber dann irgendwann kam ja dieser Twist.
Mythologie ist immer drin, aber halt nicht diese altertümliche, sondern.
Genau, es geht immer um so eine Angst und eine Faszination so ein bisschen von
dem
von dem Fremden. Das ist so das Hauptding, ne? Genau, und wenn es um das Fremde geht, dann kommt man eigentlich auch schon so ein bisschen zum nächsten Punkt.
Genau.
Weil Lovecraft selbst ja in seinem politischen und in seinem Weltbild halt auch stark von der Abneigung von dem Fremden geprägt war, in verschiedener Hinsicht. Also einmal ganz lapidar gesagt, er hatte halt eine furchtbare Angst vor dem Meer, was wahrscheinlich auch so ein Ding ist, was damit reingespielt hat, dass halt viele Wesen aus dem Wasser kommen, weil er fand das halt unheimlich. Kann ich nachvollziehen irgendwie, also wenn ich mir vorstelle, ich schwimme im Meer und unter mir ist irgendwas, ich kann es nicht sehen, ist halt gruselig irgendwie.
Ja.
Ja, aber das äußerte sich halt auch in sehr vielen anderen Sachen. Also er hat halt sehr wenig Kontakt auch zu Minderheiten gehabt, was auch, und seine Tante ist nachweislich wohl auch extreme Rassistin gewesen. Und ja, aufgrund dieser Prägung war er halt ja, bis ins hohe Alter eigentlich, also was heißt hohe Alter, also er ist ja nicht so alt geworden, aber mit Unterbrechung war er halt immer wieder sehr stark überzeugt von, ja, von der Überlegenheit der weißen Rasse, von Konzepten, die so, sag ich mal, dem, was die, so die Rassenlehrer der Nazis dann später aufgemacht haben oder zur selben Zeit eigentlich aufgemacht haben, was auch im völkischen Nationalismus so in Deutschland schon en vogue war, dem war das alles sehr ähnlich, wovon er überzeugt war. Also er hat auch jetzt gar nicht so, also er war kein Liberaler, sag ich mal, zu Lebzeiten.
Ja, er hat auch passend in der Zeit gelebt, ne? Also wie gesagt, 37 ist ja gestorben, meine ich. Also, oder 39, was war das jetzt genau? Ich glaube 38, wenn ich mich jetzt komplett vertue.
37. Auch in, in Providence gestorben.
Also, ja.
Ja. Also das Interessante war, obwohl er ja, er war Lebzeit auch immer jemand, der in der Vergangenheit gelebt hat. Also er hat ja als Kind wirklich, er ist nicht zur Schule gegangen, soweit ich weiß, weil er angeblich sowas wie eine Lichtallergie hatte. Da ist man sich aber gar nicht mehr so sicher heutzutage. Er hat jedenfalls sehr viel zu Hause verbracht und hat sich sehr viel, also er hat keine guten Abschlüsse auch gemacht, war trotzdem sehr gebildet. Einfach dadurch, dass er eine Zugriff auf eine große Bibliothek hatte. Und er hat da sehr viel drin geschmökert, hat auch, und war auch sehr fasziniert übrigens von so Geschichten, die man so ansiedeln würde in so, ja, so Orientalismus, also so Geschichten aus Tausend in einer Nacht. Und was sich da widerspiegelt, dass so der Typ, der dieses Necronomicon geschrieben hat, in seinen Geschichten, also es ist ein fiktives Buch, in dem halt, das in einigen Geschichten halt Ausgangspunkt ist dieser Recherchen, wo die Leute dann plötzlich auf diese Mächte stoßen, auf diese anderen Wesen. Und in diesem fiktiven Buch sind halt auch schon so, ja, neben Zaubersprüchen halt auch so Beschwörungsformeln für Dämonenwesen oder Wesen aus anderen Dimensionen beschrieben.
Wie heißt der nochmal, der genau, Autor?
Der heißt Al-Hazred mit Nachnamen. Also ja, so eine fiktionalisierte Form von so einem arabischen Namen, der natürlich, Hazret wie Wüste oder und Al-Hazred ist natürlich Blödsinn, das gibt es denn so nicht in der Echt, aber darin sieht man so ein bisschen, das ist von ihm so ein bisschen so ein Trivia-Ding, ne? Dass er halt auch so fasziniert war von solchen orientalischen Geschichten oder Geschichten, die sich da abspielen, in diesem Teil der Welt. Und ja, was soll man, also genau, wenn es, er war halt sehr, sehr konservativ, auf jeden Fall grundsätzlich. Was interessant ist, weil er einerseits davon überzeugt war, dass die Menschheit halt mehrfach noch entthront wird und auch irgendwie gar keine große Rolle im Universum spielt. Also er hatte so ein bisschen so einen nihilistischen Grundgedanken immer. Auch so natürlich auch so einen misanthropischen, weil er von den Menschen, also er hatte nicht viel Kontakt zu Menschen, hat deswegen auch, also er hat der Zeit, wo er in Brooklyn gelebt hat, auch so eine Geschichte geschrieben oder ein Gedicht, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, auf jeden Fall, wo er so beschreibt, wie diese Menschenmassen aus diesen Hochhäusern quillen und so, er hat das furchtbar empfunden, da zu wohnen, er konnte das überhaupt nicht ab, also Großstadt war gar nichts für ihn. Und ja, er hat sich halt immer, Lebzeit noch immer, also zu seiner Stadt Providence hingezogen gefühlt. Und das Interessante ist, dass er zu einer Zeit dort gelebt hat, wo das Providence, was er beschreibt, überhaupt nicht mehr aktuell war. Also
so richtig nostalgisch, der Typ.
Genau, sehr nostalgisch. Er hatte auch sein Bild von Neuengland, also in dem Teil von Amerika, wo er gelebt hat, hat er sehr stark rezipiert und sich auch selbst zusammengeschustert, ja, aus Literatur, die er gelesen hat und die alle halt von alle schon so um die 100 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, wo er gelebt hat. Das heißt also, das Bild, was er von Neuengland hatte zu der Zeit, war gar nicht mehr das, was es zu der Zeit war. Es war viel fortschrittlicher und gar nicht mehr so, ja, so edelmännisch und irgendwie geprägt, wie er das nun im Kopf hatte. Und dieses Gentleman-like-Ding, was er auch versucht hat, immer so ein bisschen zu pflegen sein Leben lang. Also er hat sich, wenn er sich ablichten lassen hat, es gibt ja ein paar Fotos, gibt es ja auch mit anderen Menschen, nicht nur mit ihm selber, so Porträtgeschichten gibt es auch, aber also er hat sich da immer so ein bisschen inszeniert, natürlich so als der Herr, also der Gutbürgerliche, so, ne, der Bildungsbürger. Und ja, das Witzige ist, dass er ja selber gar nicht so, also erstens kam er gar nicht so wirklich aus diesen Verhältnissen, oder nur wenn dann so gerade irgendwie so, und er war ja auch, also er war ja wirklich, seine Lebzeiten war ja ein verarmter Schriftsteller, er hat ja nie im Luxus oder im Haus und Braus gelebt, hatte auch kein Herrenhaus in dem Sinne, dass er jetzt irgendwie...
ich glaube, im Grunde genommen hing er ja auch meistens eigentlich seiner Familie auf der Tasche, so gesehen.
Ja.
Sie haben ihn natürlich gerne ausgehalten, wie du schon sagtest, dass er quasi in einem Frauenhaus gelebt hat, ne? Ja, beziehungsweise, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, aber ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen.
Ja, genau, dass seiner Mutter und seiner Tante ja großgezogen wurde und, ja.
Und dass er quasi da ja wirklich auch nur, also er wurde gerne geduldet, aber er hat sich da auch aushalten lassen quasi, ne?
Genau, er hat...
Einen Job hatte er ja nicht wirklich, er war Schriftsteller. Aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, war er auch kein unbedingt erfolgreicher oder reicher Schriftsteller, sondern er war einfach... jemand, der ab und zu mal etwas veröffentlicht hat.
Genau.
Über,
im Rahmen dieser Pulp Magazines.
Genau.
Da hat man jetzt, das kann man sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass die Leute da mega viel Geld für gekriegt haben. Das waren so, so Tagelöhner-Summen, die man da irgendwie bekommen hat. Ne? Das war jetzt nichts Großes. Er kam, da konnte damit so irgendwie halb über die Runden kommen, aber ja, das hat halt nicht so ganz viel, so ganz viel gerissen. Und ja, aber das Interessante ist, dass er halt, also wie gesagt, er war auf jeden Fall Rassist, das muss man auch so sagen. Er war natürlich irgendwie ein Kind seiner Zeit dadurch, weil das halt sehr verbreitet war auch. Es ist jetzt nicht so, dass er da auffällig gewesen wäre mit diesem Weltbild zu dem Zeitpunkt, sondern er war da schon in guter Gesellschaft auch anderer Autoren und anderer bekannter Persönlichkeiten, die zur selben Zeit gelebt haben. Und er hat sehr viele Gedichte und auch Geschichten verfasst, in denen das durchschimmert, mehr oder weniger. Also man kann dann explizit und implizit unterscheiden auf jeden Fall, wo sowas eine Rolle spielt. Es gibt das eben schon mal erwähnte Schatten über Innsmouth, da ist es halt, also da kann man sich drum streiten, wir können das auch gleich ein bisschen aufdröseln, warum das nicht ganz klar ist, ob es da eine Rolle spielt oder nicht. Und dann gibt es halt solche Geschichten wie ein Gedicht, das er geschrieben hat, On the Creation of Niggers, also wo im Namen schon ersichtlich ist, dass das irgendwie jetzt nicht so super aufgeklärt und super emanzipativ rüberkommt. Ja, also da drin wird halt sehr abfällig über so über die mit seinen Worten negroide Rasse gesprochen. Es geht halt wirklich, es ist sehr abwertend gegenüber Schwarzen und er hatte auch seine Lebzeiten da wirklich kein gutes Bild von. Und ja, also obwohl er war zeitweise mit einer Jüdin verheiratet, das ist ein ganz interessanter Punkt auch, die, soweit ich weiß, sogar aus Bulgarien emigriert war. Mhm. Die Ehe hat aber auch nicht ganz so lange gehalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, also er hat, war auch teilweise, hatte auch so antisemitische Anflüge, also er hat so alles mitgenommen, so derzeit, was man so an so rechtskonservativen Gedankengut irgendwie mit sich tragen konnte. Was halt auch, wie gesagt, sich sehr stark oder weniger stark in seinen Geschichten widerspiegelt. Und das wäre natürlich jetzt so ein bisschen der nächste Punkt.
Genau.
Bei Schatten über Innsmouth ist es halt so, also kurz die Geschichte einmal so ein bisschen, also Spoiler-Alarm, jetzt kommt so ein bisschen, es geht um den Inhalt und ich werde auch das Ende verraten.
Gut, die Story ist jetzt auch schon 80 Jahre alt.
Ja, also wer es jetzt noch nicht gelesen hat. Nein, also wer das jetzt nicht hören will, der kann auch weiter skippen oder was. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das der Protagonist, der, wie in vielen Geschichten, gar nicht weiter ausgebaut wird, sondern er mehr oder weniger immer so ein Synonym ist oder so ein Archetyp von Lovecraft selber. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Der eine Reise macht, es geht um eine Erbschaft, und er macht eine Reise und bleibt dabei in einem kleinen, beschaulichen Küstenstädtchen Innsmouth hängen, weil der nächste Bus erst am nächsten Tag irgendwie um 9 Uhr irgendwas fährt. Mhm. Und er muss dann da eine Nacht übernachten. Und wenn er da schon ankommt, ist alles ein bisschen merkwürdig, alles ist verfallen, überall sind Bretter vor den Fenstern. Und ja, er fühlt sich da auch nicht so ganz wohl, kommt dann mit so einem Säufer ins Gespräch, dem er dann noch so eine Flasche Whisky kauft. Und der erzählt ihm dann so wirres Zeug. Und auch da ist zu dem Zeitpunkt, wie André das auch schon mal so ein bisschen angesprochen hat, auch gar nicht klar, entspringt das, was der alte besoffene Mann da jetzt erzählt, überhaupt der Wahrheit? Also spricht das der Wahrheit? Oder ist das nur dem Suff irgendwie entsprungen, ja, irgendwelcher Blödsinn, den er davon sich gibt? Er erzählt da was von einem Seefahrer, der der Stadt Reichtum beschert hat, nachdem er zurückkam von einer Seefahrt. Und später stellt sich dann heraus, dass die so einen Kult gegründet haben und dass sich die Menschen in der Stadt nach und nach mit so tiefe Wesen vermischt haben. Also das sind so Lebewesen, die von so einem Riff kommen, das vor dem Hafen der Stadt liegt. Und dort hausen so tiefe Wesen, die kann man sich vorstellen. Das sind so Froschmänner irgendwie, könnte man so sagen. Viel genauer wird das auch gar nicht umrissen in der Geschichte. Ja, und mit denen haben die Menschen sich irgendwie gepaart und die Nachkommen sind, haben dann irgendwie von dem Einfluss, von dem ganzen Gold und den ganzen Schätzen profitiert, die diese Wesen irgendwie angehäuft hatten und sind auch, glaube ich, sehr, sehr alt geworden. Also so
ja, genau, die werden unsterblich.
Spielt auch eine Rolle. Und das kommt aber erst nach einer Zeit durch. Also umso älter die Menschen, also die Menschen werden da als Menschen geboren, aber umso älter sie werden, umso Fisch- oder tiefe Wesen ähnlicher werden sie.
Ja, und irgendwann wollen die, glaube ich, nur noch ins Meer oder
genau, ins Wasser. Genau, und irgendwann gehen sie zurück ins Wasser.
Genau.
Und es läuft dann darauf hinaus, dass er halt in den Konflikt gerät mit diesen Stadtbewohnern und jagen ihn dann auch nachts noch und er wird dann auch wirklich von so sehr, sehr, schon sehr, sehr froschähnlichen Bewohnern gejagt, die sich wohl auch tagsüber in diesen Häusern verschanzt hatten, was so ein Grund war, warum die so vernagelt waren, weil die auch gar nicht gesehen werden wollten, natürlich, weil sie so entstellt sind. So. Mhm. Er kann dann aber entkommen und so weiter, aber das wäre natürlich jetzt keine Lovecraft-Geschichte, wenn es ein Happy End gegeben hätte. Am Ende kommt dann heraus, dass er selber verwandt ist mit diesem,
stimmt,
mit dieser Blutlinie und in seinem Schrecken träumt er dann nachts noch, dass er auch selber seine Sachen ablegt und ins Wasser geht zu seinen Vorfahren an seinen
Armen. Er überlegt, glaube ich, erst sich umzubringen.
Genau,
und dann macht das nicht.
Und dann, das nicht,
genau. Und dann geht er quasi ins Wasser zu seiner Mutter oder Tante, glaube ich. Die Tante ist, glaube ich, auch da drin.
Er sieht auf jeden Fall seine Ahnen da auch schwimmen und mit denen, genau. Ja. Das ist aber am Ende wirklich so ein Ding, da ist relativ klar, dass es nur so eine Vision ist. Spielt aber eine interessante Rolle. Ja, und da ist jetzt ein interessanter Punkt, weil klar, da, das wird halt oft in der Literaturwissenschaft ist Lovecraft halt noch viel diskutiert, deswegen können wir hier gar nicht alles ausbreiten, was es da gibt. Aber es ist halt oft ein angesprochener Punkt, dass gerade an dieser Geschichte wird das festgemacht, dass man sagt, ja, gerade diese Rassenreinheit spielt ja eine Rolle und dass sich diese Angst vor Vermischung und Degeneration wäre ein wichtiger Punkt, der halt sich auch oft wiederfindet in seinen Geschichten.
Ja.
Und ich würde aber gerade da sagen, ist es halt schwierig zuzuordnen, also das ist jetzt persönliche Meinung, weil es erstens sind es jetzt ja keine Menschenrassen, die da miteinander verbunden werden, also wie vermischt werden. Und es ist, das könnte man natürlich jetzt noch motivisch sehen, aber interessant ist ja auch, dass es sich wirklich um, also die Menschen, die sich mit diesen tiefen Wesen verwischen, sind ja, und die sich dann Verschwörungen gegen die Menschheit, sind ja jetzt keine, wie in anderen Geschichten, Schwarzen oder irgendwelche Latinos oder so, sondern ja, es sind Leute aus New England, also weiße Mittelstandsbevölkerung mehr oder weniger. Und das ist ganz interessant, weil und der Hauptcharakter, mit dem Lovecraft sich ja irgendwie auch selber identifiziert offensichtlich, findet ja selber heraus, dass er auch mit diesem Wesen verwandt ist. Das heißt, er ist ja selbst Produkt dieser Vermischung.
Genau.
Und das wiederum ist natürlich so ein bisschen so ein kleiner Widerspruch zu dieser Interpretationsweise, dass man sagt, ja, das ist jetzt Ausdruck seines Rassismus. Und ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir zum Diskussionsteil dann gleich kommen, weil ich finde, dass man Lovecraft-Geschichten durchaus auch da, wo es halt nicht ganz klar ist, vor allen Dingen, halt sehr anders lesen kann und diesen Rassismus-Aspekt ja nicht ausblenden sollte, gerade wenn es um die Person Lovecraft geht, aber es spielt für die Geschichten häufig gar keine große Rolle und das finde ich ein interessanter Punkt, über den wir jetzt halt noch im Anschluss oder in der Endphase jetzt unserer Folge noch reden wollten gerne. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube aber auch, also ich hatte manchmal das Gefühl, beziehungsweise ich kann mich auch vertun, dass ich jetzt gerade eine Person verwechsel mit Lovecraft, aber ich meine, dass Lovecraft zum Ende seines Lebens quasi auch ein bisschen geläutert war, was gerade den Rassismus anbelangt ist, weil Schatten über Innsmouth ist ja, meine ich, auch nicht mal, ich glaube, die ist 6 Jahre bevor er verstorben ist, hat er die veröffentlicht.
Ja.
Also die ist 1931 veröffentlicht und 1937 ist er gestorben. Also ich meine, dass er schon geläuterter, sag ich jetzt mal, war, als noch, noch Jahre davor mit seinem rassistischen Gedankengut. Was natürlich vielleicht auch noch ein Punkt sein könnte. Aber nichtsdestotrotz, na, natürlich ist das eine interessante Grundlage, darüber zu spekulieren, warum quasi, gerade wenn jemand so ein politischer Mensch gewesen sein soll, also das, was wir mal, das, was wir hören oder gelesen haben, weil, wie gesagt, persönlich haben wir ihn ja nie kennengelernt, dass das jetzt nicht unbedingt in seine Storys quasi eingefunden oder beziehungsweise man das irgendwie quasi herauslesen kann.
Mhm.
Finde ich auf jeden Fall interessant. Also das ist halt wirklich sogar mit, würde ich sogar sagen, die einzige Geschichte, wo man das halt so ein bisschen anführen könnte mit diesem...
Ja, also es gibt Sachen, da ist es halt explizit, dass er sich so Bildern bedient, die rassistisch sind, aber die spielen halt für die Geschichten keine große Rolle. Das ist nämlich häufig, zum Beispiel bei Call of Cthulhu geht es ja um so einen Ermittler erstmal ausgangehend, der auf diese Geschichte dann stößt,
genau,
mit dem Seefahrer.
Ja.
Und da geht es nämlich auch darum, dass er im Vorhinein nämlich Ermittlungen anstrebt in, ich glaube, in den Sümpfen von New Orleans.
Ja, genau. Und da sind,
und da auch, sind auch, genau, die schwarze Bevölkerung betet nämlich auch Cthulhu an. Und
genau.
Das ist so, und die treffen sich dann im Wald, so verschwörerisch. Ja. Also es gibt halt schon immer so ein bisschen so diese Verbindung, dass so andere,
ja, dass so
Minderheiten irgendwie...
Die stereotypische,
genau,
was man so denkt.
Genau, werden stereotypisch,
ne,
dargestellt. Ja. Und die haben auch irgendwie bei Lovecraft immer so eher eine Verbindung zu diesen Wesen,
mhm,
und zu diesen, ja, bedrohlichen Mächten so. Ne? Das,
ja,
ist halt schon so ein Punkt, den man ihm auf jeden Fall ankreiden kann und wo man sagen muss, okay, das muss man schon berücksichtigen bei seinen Geschichten.
Genauso wie, dass zum Beispiel in seinen Geschichten Frauen nie ein großes Bild hatten.
Das sind
also die Frauen
ja, ja,
dafür, dass Lovecraft ja quasi eigentlich von Frauen quasi,
genau,
umgeben war,
ja,
sprichwörtlich, weil seine Mutter...
Sein ganzes Leben lang eigentlich.
Also quasi hat er ja nie wirklich eine Vaterfigur gehabt, beziehungsweise sein Vater ist ja früh gestorben,
ja,
wie wir wissen. Und dadurch, dass eigentlich quasi die Frauen in seinem Leben ja einen großen Einfluss hatten, haben die eigentlich keinen Einfluss auf seine Stories gehabt.
Genau,
also man liest es halt zumindest.
Es gibt
halt
diese Vermutung, dass er deswegen so diese Fixierung auf diese männliche Stammbaumgeschichte so ein bisschen geworfen hat, weil er halt im Fiktiven diese Vaterfigur gesucht hat irgendwie.
Mhm.
Also genau, es ist interessant, dass Frauen entweder gar nicht in der Geschichte vorkommen oder wenn, dann wirklich nur so als Randfiguren. Also sie sind nie irgendwie wirklich Figuren, mit denen die Protagonisten, weil die Protagonisten sind immer männlich, mit denen die irgendwie groß interagieren. Also sie sind irgendwie da oder kommen in Erzählungen vor, aber sie spielen jetzt keine ausschlaggebende Rolle häufig. Ne?
Genauso wie Sinnlichkeit oder Sexualität ist in seinen Stories meistens auch nie vorhanden. Also es ist halt quasi wirklich eine, also man merkt einfach so, also
wirklich asexuell.
Man merkt einfach, dass Lovecraft ja auch einfach ein verschrobener Mensch war. Der war asexuell. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen, also ich spekuliere jetzt halt extrem, aber ich glaube, das ist halt
ein Diskussionsteil.
Genau, aber ich glaube auch, dass das halt auch ein Punkt ist, warum seine Ehe nicht wirklich funktioniert hat, weil er einfach so ein, also er war, glaube ich, ein kalter Mensch. Also er war, innerlich war er schon, glaube ich, schon versucht, also er war schon versucht, ein Menschenfreund zu sein, was natürlich ihm nicht so gut gelungen ist, weil er halt nun mal auch so den Kontakt gar nicht hatte zu Menschen, großartig, außer zu seinen Brieffreundschaften, aber nur da, ich glaube, der kann nur im Literarischen halt quasi seine Emotionen freilassen, aber sonst ist er, glaube ich, ein extrem emotionsverschlossener Mensch, ja. Genau. Und das wiederum ist auch wieder das gutturale, bösartige an seinen Geschichten, weil halt sowas überhaupt nicht drin vorkommt, dass jemand irgendwie außer Angst oder Wahnsinnigkeit innerlich zu haben, irgendwie gar nicht sowas mehr mir quasi erschienen ist in den Geschichten, so dass man irgendwie was geliebt hat oder ja halt wie gesagt diese Sexualität oder halt diese Sinnlichkeit insbesondere, die war halt nie so, da war der Raum für gar nicht da, ja, was ich aber auch wiederum cool finde. Also das war halt wirklich so dieses Runterbrechen auf die Grundgefühle eines Menschen, also die Angst vor irgendwas zu haben und davor zu flüchten oder halt sich dem halt zu erlegen und dann halt so eine lebende Todesangst zu haben oder sowas in der Richtung. Ne? Was halt oftmals
genau, das ist ja auch ein Punkt, den wir jetzt gar nicht besprochen haben, aber was die Faszination der Geschichten eigentlich ausmacht, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Standpunkte von 1000 Leuten, aber das ist natürlich auch so ein Punkt, dass es auch bei Lovecraft halt diese Fokussierung halt da ist, ne? Auf ein bestimmtes Thema und also das Gegenteil jetzt von Stephen King, der auch stark von Lovecraft beeinflusst ist, interessanterweise, gerade wenn es um dieses Worldbuilding geht und so. Aber bei Stephen King spielen ja gerade Sexualität eine Riesenrolle, Beziehungen spielen eine Riesenrolle, auch so verschiedene menschliche, also das ganze Gefühlsspektrum.
Ja.
Bei Lovecraft so ist das gar nicht vorhanden. Also da gibt es wirklich so, also da ist immer dieses Gentleman-like, so Gefühle sind erstmal, müssen erstmal so im Hintergrund bleiben, auch bei seinen Protagonisten, die äußern sich nicht groß bei sowas. Und ja, und der Wahnsinn und auch die Angst wird auch gar nicht. Ja, findet auch eigentlich dann wirklich nur in dem inneren Monolog der Figuren statt. Das ist nicht so, dass das nach außen in sich ihres äußert. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Klar gibt es Figuren, die landen dann irgendwie in der Irrenanstalt und solche Geschichten. Ne? Das gibt's wohl. Aber genau, ich wollte nochmal kurz zurückkommen auf diesen Diskussionspunkt, den wir aufgemacht hatten. Weil es ist ja auch ein bisschen immer so die Frage, das hat man ja auch, wenn es dann um Musik geht und um andere Punkte mit kritischen Persönlichkeiten oder Personen, die halt, ja, politische Weltbilder vertreten haben, die nicht ganz unproblematisch sind, aber halt trotzdem als Künstler irgendwie einen Wert haben und auch irgendwie einen Einfluss haben auf das, was uns umgibt. Das ist ja immer interessant, kann man jetzt Werk und Künstler trennen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die werden wir jetzt hier nicht beantworten. Und die
kann man ja auf jeden Fall in den Raum stellen.
Die wird uns auch, glaube ich, jetzt dann noch viele Episoden begleiten, auch bei anderen Themen.
Ja.
Das wird immer mal wieder hochkommen. Also ich kann jetzt mal meine Gedanken, die ich dazu habe, erstmal so gerade mit Person auf Lovecraft so ein bisschen kundtun, da kannst du auch gerne noch
Was, ich würde sagen, wir sagen jetzt beide unser
abschließendes Fazit quasi zu diesem Punkt.
Gerade zu den letzten Fragen, die du jetzt gerade aufgemacht hast.
Genau. Also klar, man kann Künstler und Kunst, also jetzt meine Meinung, Künstler und Kunst kann man nicht trennen, weil das Kunstwerk ist natürlich so, wie es ist, weil die Person so ist, wie sie ist. Also sonst wäre
das halt nicht... Das erleben wir auf jeden Fall bei Lovecraft.
Bei Lovecraft ist die Verbindung der Biografie zu dem, was er gemacht hat,
so extrem,
da. Also das ist ganz klar, woher das kommt teilweise. Also nicht teilweise, sondern eigentlich sehr durchgehend. Trotzdem ist aber der Künstler ja nicht immer 100% identisch mit seinem Kunstwerk. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil nicht jeder Aspekt von Lovecrafts Geschichten sind halt wirklich jetzt... Oder lassen sich aus diesem konservativen oder rassistischen Weltbild ableiten. Also ich glaube, dieses Ambiente, in dem sich die Geschichten bewegen, also dieses New England-Ding, sehr Providence-inspirierte Teil, also auch die fiktiven Orte, an denen er sich bewegt, sind ja alle aus Providence mehr oder weniger inspiriert. Und das klar, zeugt das oder kommt das aus diesem konservativen Weltbild, was er hatte. Aber da kann man sich ja auch gedanklich, also mir ging das immer so, wenn ich es gelesen habe, auch drin bewegen, ohne jetzt der Meinung zu sein, das ist was Erstrebenswertes, in diese Zeit zurückzukehren oder sonst was. Ne? Und ich glaube, gerade diese Grundmotivik mit dieser Angst vor dem Fremden, gerade wenn man das jetzt weiterfasst und auf diesen wissenschaftlichen Bereich, diese Entzauberung der Welt, das mal ganz grob zu sehen, um am Anfang zurückzukehren, bezieht, dann ist das ein interessanter Aspekt, der auch ohne irgendeine Form von Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus halt absolut interessant ist und mit dem man sich auch beschäftigen kann, ohne jetzt irgendwie seine merkwürdigen Positionen auch teilen zu müssen zu bestimmten Themen.
Ja, das war auf jeden Fall ein sehr gutes abschließendes Plädoyer von dir,
ja.
wenn man das so nennen darf. Ja, ich sehe das ähnlich. Also natürlich, wie du schon sagst, kann man Kunst und Künstler nicht quasi komplett voneinander trennen. Das sollte man auch nicht. Bei Lovecraft sehe ich das immer so ein bisschen... Ich kann das schlecht beschreiben und ich möchte jetzt auch in keinen Fettnäpfchen treten oder so. Aber ich sehe es ihm nicht nach, dass er quasi stellenweise rassistische Äußerungen getätigt hat, beziehungsweise ein Rassist war. Also ich habe ich habe die Person Lovecraft immer so als verschreckten kleinen Jungen gesehen, bei dem halt viel falsch gelaufen ist. Er war ja quasi, er hat ja, was ich halt in den Stories, die ich gelesen habe, ja nie quasi nach außen publiziert, ey, ich bin Rassist und ich finde die und die ethnische Gruppe scheiße, sondern er hat ja quasi einfach Geschichten erzählt, wo halt quasi die Menschheit am meisten untergegangen ist, beziehungsweise nicht untergegangen ist, aber die Person oder sonst wie wahnsinnig geworden ist und das Ende der Menschheit quasi irgendwie unausweichlich vorgestanden hat. Und deswegen ist es, natürlich ist es schwierig, dass das Thema, es ist überall schwierig, das Thema mit Kunst und Künstler und Künstler, der rassistisch oder antifaschistisch quasi Gedankengut hatte. Antisemitisch, tut mir leid, antifaschistisch nicht. Das wäre ja nicht schlecht. Antisemitisch, genau. Also wie zum Beispiel jetzt, da fällt mir halt ein Wagner wieder ein oder so, wo man halt immer noch die wagnerischen Festspiele macht, wo ich mir denke, das sollte man öfters mal vielleicht mal ein bisschen kritischer beugen.
Ja, das ist interessant, dass solche Sachen auch nicht
das ist halt, unhinterfragt. Ja, das ist unhinterfragt, ja. So, wo ich mir denke, meine Güte, ja. Es gibt halt tausend andere unglaublich starke Musikschaffenden, auch aus der Zeit, gerade aus der Zeit, also aus der Zeit sind ja sowieso so viele extrem gute Musiker, aus Deutschland auch, die hätten ein riesengroßes Werk hinterlassen haben und dass man da quasi immer nur diese wagnerischen Festspiele quasi so auf einer Ebene zu, oh, wir sind halt hier das hochliterarische und hochintellektuelle Musikerfolg, finde ich halt schwierig. Bei Lovecraft ist es halt so, es, wie du schon sagtest, Frederik, es ist halt, man sollte es immer wieder kritisch, man sollte es auch vielleicht immer wieder mal hinterfragen, aber man hinterfragt bei Lovecraft sowieso sehr viel, weil es halt nun mal alles so sehr verschroben und schwierig ist und ja. Deswegen, ich kann mir Lovecraft-Geschichten immer noch gut anhören oder gut durchlesen und auch inspirieren, gerade was diese kosmischen
Geschehnisse angeht. Echt gute, also das sieht man ja auch daran, wie oft es und wie umfangreich es rezipiert wurde überall, dass es einfach eine super Inspirationsquelle ist. Ja. Und ich glaube, die wenigsten Leute kommen in die Versuchung und würden sich wirklich als Person mit Lovecraft identifizieren und sagen, ja.
Überhaupt, ich glaube, das will keiner. Er wollte es auch selber gar nicht. Er
ist eine unangenehme Figur.
Ja, das weiß er. Das wusste er auch, glaube ich, zu Lebzeiten.
Das ist das Interessante, dass man dadurch gar nicht in diese Versuchung kommt, sich dann irgendwie so hervorzutun und
sagen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, das kann ich nochmal dazu fügen zu meinem, was ich gerade gesagt habe, dass er deswegen auch, glaube ich, auch, er war ein Menschenfeind, aber nicht in der Form von, ich stelle mich da hin und möchte halt Menschen umbringen, sondern er wollte, glaube ich, sich bis in die letzte Schildkrötenpanzerung irgendwie reinstecken oder verstecken oder in letzte Ritze verstecken und quasi einfach nur seine Geschichten veröffentlichen und gar nichts weiteres. Also er war, glaube ich, kein Mensch für Menschen, er war auch kein Mensch für die Welt. Also er hat halt was hinterlassen, was total interessant war und erstaunlich, aber das konnte auch nur er so erzählen. Ich glaube, da musstest du halt schon so verschroben und merkwürdig sein, wie er war und deswegen...
Genau, also diese Widersprüchlichkeit lässt sich eigentlich so zusammenfassen, dass er einerseits Angst hatte vor kulturellem und genetischem Verfall irgendwie, gleichzeitig aber auch die Menschheit als oder generell als gar nicht wichtig erachtet hat und eigentlich war es ein Widerspruch, also es wird auch manchmal als konservativer Nihilismus beschrieben, weil er so ein ekzististisches Weltbild eigentlich, was gar nicht zusammenpasst, weil einerseits will er halt es bewahren, was ist, aber andererseits findet er es auch gar nicht bewahrenswert, weil er denkt, es ist doch sowieso egal, ob es existiert oder nicht. Genau. Und das drückt halt schon sehr gut aus, wie widersprüchlich auch die Figur des Lovecraft eigentlich ist.
Ja. Also ich glaube, er hatte schon so eine schizophrene bis manische Art irgendwie gehabt. Ich glaube, er war auf jeden Fall, also würde man ihn vielleicht zu seinen Lebzeiten, hätte man ihn zum Psychologen geschickt, wäre er wahrscheinlich ja nicht unbedingt ohne Zwangshilfe rausgekommen. Nicht gut weggekommen. Und deswegen, das kann man, glaube ich, zu Lovecraft sagen und zu unserem Lovecraft-Horror.
Ja.
Und zu unserer Folge.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch so ein bisschen ja, so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, beziehungsweise euch auch animieren, euch weiter mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich denke mal, so verstehen wir unseren Podcast auch als Impulsgeber und nicht als super umfangreiche Aufklärung über irgendein Thema, also, weil wir könnten jetzt wirklich nur einen ganz kleinen Teilaspekt von Lovecraft und seinem Werk beleuchten, aber ich glaube, dass da kann man schon viel rausziehen und es.
Auf jeden Fall, ja, und wenn ihr Lovecraft noch nicht gelesen habt und jetzt irgendwie Bock drauf habt, macht das. Das Schöne ist ja, Lovecraft hat ja super viele Kurzgeschichten, die man sehr schnell durchlesen kann, selbst ich, und ich bin verdammt langsam im Lesen. Und macht Spaß, also ich
habe immer sehr viel Spaß. Man kriegt vieles umsonst im Internet, weil kein Urheberrecht mehr drauf steht. Genau.
Also und selbst die vom Surkamp, die Taschenbücher sind sehr günstig von Lovecraft.
Genau. Auch empfehlenswert sind die unterschiedlichen Hörspiele, die erschienen sind. Die sind auch
oft. Stimmt, die werden oftmals hier vom Johnny Depp Geschichtenerzähler gelesen. Genau, die sind super stark.
Die sind Grundstück von Johnny Depp, genau. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht,
aber. Ja, irgendwas mit Nathan, glaube ich.
Nathan, irgendwas. Ja, stimmt.
Genau. Ja, wir hoffen, dass die erste Folge quasi von unserem Podcast 2.0, also unserem neu aufgelebten Unkult-Podcast, euch gefallen hat. Und wir hören uns bestimmt bald wieder, weil wir jetzt es vorhaben, regelmäßiger zu machen. Hoffentlich schaffen wir das. Und,
zur Frequenz können wir uns jetzt noch nicht ganz äußern, aber wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir das möglichst regelmäßig hinkriegen, uns zusammenzusetzen und euch ein paar interessante Themen mitzubringen.
Genau,
und,
das ist uns auch wichtig, also dass wir quasi
gerne auch Feedback.
Was raushauen.
Ne, also jetzt momentan sind wir noch nicht gut erreichbar, aber wir werden auch gucken, dass wir uns auf den gängigen Social Media Kanälen, denke ich mal, zugänglich machen und da präsent sind und dann kann man uns auch mal eine Nachricht schreiben, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Wenn es heute manchmal vielleicht an manchen Punkten noch ein bisschen hackelig war, dann verzeiht uns das, weil wir müssen ja erstmal wieder reinkommen. Das wird aber garantiert auch noch ein bisschen besser. Und
das auf jeden Fall.
Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut, ne?